Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Seit einem Vierteljahrhundert gibt es jetzt schon das Computerspiel Counter-Strike, war damals oft in den News in der sogenannten Killerspiel-Debatte im Zusammenhang mit Amokläufen. Heute ist Counter-Strike eines der beliebtesten E-Sport-Spiele.
So I was gonna lean back into the site, Messi awaiting. Now he sees the barrel. He's got himself
no.
A kill. It's a one frag out. 9-10 from the bottom of the scoreboards will be haunted by this performance unless...
Millionen Fans haben letzte Woche das große Counter-Strike-Finale in Austin verfolgt. Heute sprechen wir über Counter-Strike, weil bei den Turnieren geschummelt wird, vergleichbar mit Doping in anderen Sportarten. Wie das? Eins unserer Themen heute. Schön, dass Sie dabei sind. Donald Trump als Luxushotelier im Gazastreifen, Papst Franziskus im weißen Designer-Daunenmantel, alles sogenannte KI-Deepfakes. Das waren jetzt zwei sehr prominente Beispiele. Deepfakes können aber auch ganz normale Personen betreffen und schlimmstenfalls für digitales Mobbing oder sogenannte Deepfake-Pornografie. Also es kann jeden treffen und mit fortschreitender Technik werden diese Stimmenklone, Fotos und Videofakes immer einfacher zu erstellen und immer schwieriger zu erkennen. Deepfakes sollten am besten illegal gemacht werden. So ein neuer Vorschlag aus Dänemark. Auch deshalb interessant, weil Dänemark ab Mittwoch die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Fragen an meinen Kollegen Moritz Metz aus dem Team unseres Podcasts KI Verstehen. Was genau ist dieser Vorschlag und von wem kommt er?
Ja, das ist erstmal ein Gesetzesentwurf vom dänischen Kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Ein Deepfake, das sei ja eine sehr realistische Repräsentation einer Person, also deren Aussehen in Fotos oder Videos, aber es kann auch deren Stimme besprechen und diese Identitäten könnten heute einfach mit KI kopiert werden. Das werde Jakob Engel-Schmidt nicht akzeptieren und er möchte eben diese digitalen Imitationen bekämpfen. Und das Copyright-Gesetz solle in Dänemark dergestalt geändert werden, dass man dann in Dänemark von großen Plattformen verlangen könne, dass solche Deepfakes beispielsweise vom eigenen Gesicht entfernt werden müssen, aber dass man auch zivilrechtlich Schadensersatz fordern kann von denjenigen, die so ein Fake erstellt und ins Netz gestellt haben. Auch geschützt sein sollen zum Beispiel Kunstwerke, Schauspiel oder Performances. Das ist ja dann ein Bereich, auf den auch schon spätestens seit den Hollywood-Protesten in den USA ja ein verstärkter Fokus lag und da auch bestimmte Regelungen gelten, wie Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Rechte dann noch behalten können am eigenen Gesicht. Jedenfalls solle das eine eindeutige Nachricht senden, dass eben die derzeitigen Gesetze Menschen nicht genug vor generativer KI schützen und der Vorschlag werde jetzt erstmal im dänischen Parlament debattiert und dann im Herbst abgestimmt.
Also Copyright hat ja viel mit zum Beispiel an Markenrechten oder Designs, aber an Menschen, Stimmen, Gesichtern und Gesichtszüge. Passiert das wirklich, dass man damit jetzt die Menschen schützen kann mit dieser potenziellen Gesetzesänderung? Und warum ausgerechnet in Dänemark? Gibt es da, hat das Land mit vielen Deepfakes auch zu tun?
Das kann ich jetzt ehrlich gesagt als Nicht-Dänemark-Experte nicht ganz beantworten, aber es gibt auf jeden Fall eine Vorgeschichte in Dänemark. Da hatten Politiker der rechtspopulistischen dänischen Volkspartei der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in den Mund gelegt, dass Weihnachten abgeschafft werden solle. Das war wahrscheinlich so ähnlich spaßig wie so Aktionen der AfD, die es auch in Deutschland gab. In deren AfD-Weihnachtskalender hatten sie Stimmen der Koalitionäre der Ampelregierung gefaked. Also das kommt auf jeden Fall vor und das ist teilweise dann auch nicht komplett ernst zu nehmen, augenscheinlich, aber am Ende ändert das dann natürlich schon auch einfach die Wahrnehmung dessen, was ist denn eigentlich echt und was ist nicht. Und man kann damit schon auch Narrative schaffen, die am Ende gefährlich sind.
Aber wie genau soll das denn umgesetzt werden? Also wie realistisch ist denn das, dass das auch funktioniert? Weil man muss ja ein Deepfake überhaupt erstmal erkennen und dann von der Plattform nehmen lassen und die Person, die das vielleicht gebastelt hat, überhaupt ausfindig machen. Wie realistisch ist das?
Das soll eben mit diesem Gesetzentwurf erleichtert werden, aber natürlich stellen sich da total viele Fragen. Also müssen dann die Opfer entdecken, ob sie jetzt gedeepfaked wurden oder gibt es auch eine gewisse Deepfake-Erkennung bei den Plattformen? Werden die nicht dazu ohnehin schon durch europäische Regulierung, also zum Beispiel das Gesetz für digitale Dienste, verpflichtet? Wer bestraft das dann am Ende? Also das sind natürlich alles Fragen, die sich stellen. Auch sowas wie, wenn es jetzt um Satire geht, die ja weiterhin existieren sollte, vielleicht auch Parodien, sagen wir in Zeitungen. Wer definiert überhaupt, was Satire ist, gibt es da nicht auch ein Missbrauchspotenzial, dann andersrum zu sagen, ein Politiker, der unvorteilhafte Fotos von sich entdeckt und sagt, hey, das ist jetzt ein Deepfake, um sich zu schützen. Also, und auch weiß man überhaupt immer, was ein Deepfake ist heutzutage, wo die KI-Technik immer wieder besser wird? Also da sind schon noch viele Fragen offen.
Jetzt geht es ja erstmal um Dänemark, die aber, wie gesagt, im zweiten Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft haben. Wie hoch sind in Brüssel die Chancen auf Erfolg für diesen Gesetzesvorschlag?
Also die sind nicht allzu groß, das ist ja erstmal eine nationale Idee. Wenn die dann aber durch das Parlament kommt in Dänemark, müsste ja dieser Gesetzesvorschlag in Europa trotzdem erstmal von der EU-Kommission kommen, auch wenn Dänemark die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Und ich habe mir das einschätzen lassen von der Kollegin im EU-Büro, die Dänen bräuchten dafür relativ viele Mitstreiter und Energie, die sie da reinstecken müssten in diese Initiative, was durchaus auch Kraft kostet und in einem halben Jahr vielleicht nicht unbedingt zu bewerkstelligen sein wird, weil sie auch noch andere Dinge im Fokus ihrer Ratspräsidentschaft haben, beispielsweise die kritische Infrastruktur und technologische Souveränität Europas, also auch wichtige Themen. Das heißt, dieser Gedanke, dass wir unsere Gesetze an KI-machbare Techniken anpassen müssen, das ist absolut richtig und wichtig. Aber ob das dann jetzt in dieser kurzen Zeit wirklich passieren wird und ob die EU das nicht bereits auf dem Schirm hat, im Digitale Dienstegesetz, DSA und auch im AI Act, der ja auch viele Dinge der künstlichen Intelligenz regelt, das ist noch offen, das muss dann weiter debattiert werden, ist aber auf jeden Fall ein wichtiger und sinnvoller Debattenvorschlag.
Danke an Moritz Metz, einer der Hosts des Deutschlandfunk-Podcasts KI Verstehen. Und in der neuen Folge von euch, da geht es passenderweise auch um KI und Europa. Zu finden ist KI Verstehen in der kostenlosen DLF-App. Vielen Dank an Moritz.
Vielen Dank.
Beispiele, wie sexistisch die 90er und 2000er Jahre vor allem für weibliche Popstars waren, gibt es genug. Britney Spears zum Beispiel, sie war minderjährig, als sie berühmt wurde und war ständigen Kommentaren über ihren Körper und Vermutungen über ihre Jungfräulichkeit ausgesetzt. Und es war auch so ein prägnanter Moment. 2007, Britney Spears war erst 25 Jahre alt, verließ gerade eine Reha-Einrichtung, ging in Los Angeles in einen Friseursalon, rasierte sich den Kopf ab, also den Kopf, die Haare ab, so rum, und mehrere Dutzende Fotografen verfolgten sie durch die Stadt, und das New York Magazine betitelte damals diesen öffentlichen Nervenzusammenbruch mit die interessanteste Performance ihres Lebens. Nur ein Beispiel, viele Beispiele hat die britische Journalistin Sophie Gilbert gesammelt in ihrem Buch Girl vs. Girl, wie Popkultur Frauen gegeneinander aufbringt. Analysiert Gilbert viele schockierende Popkulturmomente und wie die 2000er Jahre eine ganze Generation von Frauen negativ geprägt haben. Journalistin Sonja Eismann hat es für uns gelesen und ist jetzt bei mir. Hallo.
Hallo.
Girl vs. Girl heißt der Buchtitel. Das klingt ja wie so eine Kampfansage, ein Mädchen versus gegen ein anderes Mädchen. Ich habe ja gerade Britney Spears erwähnt, da ist es ja eher Paparazzi gegen ein Mädchen, eine junge Frau. Geht es also im Buch Girl vs. Girl auch darum, wie Frauen sich unsolidarisch verhalten und oder als solche dargestellt werden?
Nein, denn der deutsche Titel ist tatsächlich eine irreführende Übersetzung. Im Original heißt es nämlich anders: Girl on Girl, how pop culture turned a generation of women against themselves. Also Frau auf Frau, wie die Popkultur eine Generation von Frauen gegen sich selbst aufgebracht hat, also sozusagen zum misogynen Selbsthass verleitet hat und nicht gegeneinander, also so als eifersüchtige Zicken, die um männliche Aufmerksamkeit konkurrieren, wie es im deutschen Titel anklingt. Und Girl on Girl ist auch um einiges vielschichtiger. Das kann ja auch heißen Mädchen auf Mädchen, Mädchen mit Mädchen. Wie schätzen sich Mädchen gegenseitig ein? Wie weibliche Popstars à la Britney und Christina Aguilera zum Beispiel systematisch in Konkurrenz zueinander gesetzt wurden. Das wäre natürlich auch ein spannendes Thema gewesen. Aber Sophie Gilbert stellt sich eher die Frage, warum Frauen in vermeintlich postfeministischen Zeiten, wo die Gleichberechtigung schon als errungen galt, in erster Linie als sexy junge Dinger in Hotpants vorgeführt wurden und gleichzeitig eben für diese Sexualisierung ausgelacht und beschimpft wurden.
Und welche Entwicklungen zeigt die Autorin da auf? Was macht sie dafür verantwortlich?
Also ganz verkürzt gesagt, dass die ganze Welt auf einmal von Bildern regiert wurde. Also sie erinnert da an den Schock durch die AIDS-Pandemie, wodurch ja Sex bedrohlich, potenziell tödlich wurde. Und in der Folge gab es die Tendenz, Sex eher auf der Bildebene statt tatsächlich körperlich auszuleben. Und fast gleichzeitig kam dann auch der Siegeszug von Musikvideos und MTV und etwas später Reality-TV. Das alte Star-System wurde dadurch zu so einer neuen Celebrity-Culture. Früher wurden Leute bekanntlicher für ihre Fähigkeiten wie Singen oder Schauspielern berühmt, aber die neuen Celebrities, die sollten in erster Linie einfach gut aussehen. Und genau das, gut aussehen, ist natürlich seit mehr als zwei Jahrhunderten eine weibliche Domäne. Und so wurden auch in den Nullerjahren berühmte Frauen geradezu erbarmungslos beurteilt, teilweise auch gejagt. In der Klatschpresse gab es dann sogenannte Ekelbilder, wo bekannte Frauen mit Zellulite-Dellen oder Falten vorgeführt wurden. Oder
ja,
diese dauerpräsenten Paparazzi, die wurden da ja auch richtig groß und haben dann auch weiblichen Stars unter die Röcke fotografiert, um sie dann zu beschämen, wenn sie eben keine Unterwäsche trugen. Und in einer Lesung in Washington D.C. hat Gilbert dann aber noch einen weiteren Grund für diese Besessenheit mit Sex und Frauenkörpern benannt.
How the messaging, I think, was so ubiquitous that sex was power and sexual power was thrilling and it was what we should aspire to and it was what would make us feel powerful. And it wasn't really until I started going back to the research for the book that I realized how much the growth of porn during the 90s had really influenced so much of culture in this time, and that feels a little naive now.
Ja, sie sagte, dass jungen Frauen eingebläut wurde, dass Sexiness für sie angeblich Macht bedeutet, während natürlich gleichzeitig die Pornografie zur umsatzstärksten milliardenschweren Entertainment-Industrie wurde, die alle Kulturbereiche beeinflusst hat.
Ja, und da natürlich auch eine männliche Zielgruppe anspricht. Und welchen Zusammenhang stellt denn Gilbert daher zwischen Macht und Pornografie? Weil wenn man jetzt von heute drauf schaut, es gibt ja auch sexpositive, feministische Perspektiven auf Porno. Wie war das damals?
Genau, das stimmt. Aber ihr geht es tatsächlich eher darum, wie diese warenförmige Logik von Porno die Popkultur durchdrungen hat und wie sie auch wie so ein Backlash gegen die bereits erreichte Gleichberechtigung gewirkt hat. Ihr Buchtitel war übrigens am Anfang auch nur ein ironischer Arbeitstitel, denn Girl on Girl ist bekanntlich auch eine beliebte Porno-Kategorie, wo zwei Frauen für den männlichen Blick eben miteinander Sex haben. Sie beschreibt eben auch ganz eindringlich, wie besonders sehr junge Stars wie eben Britney Spears oder Jessica Simpson gleichzeitig jungfräulich sein und dabei aber auch super sexy aussehen sollten. Also ihre Körper sollten sozusagen die Projektionsfläche für männliche Sexfantasien bieten. Sie selbst sollten aber gar kein Vergnügen an dieser Sexualität haben. Es gab ja auch diese ganzen Werbeanzeigen von American Apparel, Fotos von Terry Richardson. Da waren Frauenkörper oft eigentlich nur so eine reine Masturbationsvorlage. Und auch die Teenie-Komödien der Zeit, also sowas wie American Pie, die waren auch auf diesen männlichen Blick und auf die Erfüllung männlicher Lust fokussiert. Und bei Frauen war das eben so, sie mussten sexy sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Gleichzeitig wurden sie aber auch lächerlich gemacht und teilweise dehumanisiert. Also Gilbert beschreibt da so eine Werbeanzeige für ein Remake eines Horrorfilms, wo Paris Hilton mitgespielt hat. Und dafür gab es riesige Plakate in L.A. mit dem Slogan »See Paris die«.
Also schau dir an, wie Paris Hilton stirbt. Liefert Sophie Gilbert auch eine Erklärung dafür, wieso Frauen sich das damals haben gefallen lassen müssen?
Ja, also es gab zu dieser Zeit, wo ja wirklich sehr viel Misogynes passiert ist, tatsächlich auch andere Role Models, zum Beispiel Peaches, Beth Ditto oder auch Missy Elliott, die ja ganz radikal andere Bilder von weiblicher Sexualität, von ihren Körpern verbreitet haben. Aber Gilbert selbst nennt höchstens Madonna, die ja eigentlich auch eher immer für den männlichen Blick performt hat, als Gegenbeispiel, konzentriert sich dann aber auf diese ganz jungen Frauen, die natürlich auch viel beeinflussbarer waren, die oft schon als Kinder in dieser Unterhaltungsindustrie gesteckt haben.
Ja, und wie dann, bei Britney Spears auch.
Genau,
ja.
Und dann auch gar nichts anderes kannten. Und für die war das sozusagen normal, halbnackt auf der Bühne zu stehen und sich dann dafür auch noch beschämen zu lassen.
Und sie zitiert da auch eine Studie. Was ist das für eine Studie, die sie da als Beispiel bringt?
Genau, sie hat sehr viel Material und diese Studie ist auch ziemlich schockierend. Da wurde jungen Männern in Deutschland in den Nullerjahren Musik vorgespielt und danach sollten sie Frauen ein Sandwich machen und die besonders sexistische Lyrics gehört hatten, die haben dann den Frauen besonders scharfe Sandwiches gemacht, um sie sozusagen zu bestrafen.
Also deprimierende Studie von damals. Wagen wir mal einen kurzen Ausblick in die Zukunft. Einerseits gibt es ja feministische Sängerinnen wie Taylor Swift oder Beyoncé, die gefeiert werden. Andererseits auch aber das Internet mit seinen ganzen Hasskommentaren, vor allem gegen Frauen. Welchen Ausblick wagt da Gilbert?
Naja, sie ist durchaus schon pessimistisch angesichts der Weltlage, wie auch anders. Also sie erwähnt die Abschaffung des Rechts auf Abtreibung in den USA, die Wiederwahl von Trump, diesen Rollback bei ja, traditionellen Rollenbildern. Und sie sagt aber, wir sollen aus dieser Zeit damals lernen, um nicht wieder in die gleichen Fallen zu tappen. Und sie findet auch, wir sind heute, weil wir eine viel größere Vielfalt an Perspektiven und auch Plattformen haben, viel besser gerüstet und können dann eben auch lautstark Widerstand äußern.
Also Girl versus Girl, wie Popkultur Frauen gegeneinander aufbringt, von Sophie Gilbert. Übersetzt aus dem Englischen von Britta Fitzke. 336 Seiten, kosten 18 Euro, ist bei Piper erschienen. Und vielen Dank, Sonja Eismann, dass du es uns vorgestellt hast.
Danke auch.
Ich gebe es zu, ich habe früher bei Computerspielen geschummelt, also Cheats angewendet. Aber ich habe auch nie professionell gespielt, sondern nur gegen den Computer. Cheats, so heißt auch ein neuer Podcast. Und er behandelt Schummeln bei professionellen Spielern. E-Sport-Spiele wie Counter-Strike sind ein Millionengeschäft. Millionen Preisgewinne für die Spieler, Millionen an Sponsorengeld, Millionen Zuschauer. So klang es beim großen Counter-Strike-Finale in Austin, Texas letzte Woche. Lean back into the site, Messi awaiting. Now he sees the barrel. He's got himself a kill. And so one frag out. 9-10 from the bottom of the scoreboards will be haunted by this performance unless it is not to be. Hochprofessionell sehen diese Turniere aus und hochprofessionell sollten sie auch sein, möchte man meinen. Aber das E-Sport-Geschäft ist nicht ganz sauber, denn Spieler betrügen mit Cheats. Also sie ziehen Vorteile aus spezieller Programmierung wie Hacking und das ist schwer zu beweisen. Mein Kollege Yannick Hannebohn möchte den Cheatern das Handwerk legen und hat für seinen Podcast Cheats, wer zerstört Counter-Strike, über den Betrug bei Counter-Strike mehrere Jahre recherchiert. Und darüber reden wir jetzt. Hallo Yannick.
Hi, moin.
Also im Leistungssport reden wir ja oft über Doping, also bei Eiskunstlauf, bei Radsport, klar. Aber ist ein Cheat beim E-Sport vergleichbar mit Doping?
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, technisches Doping halt. Also vielleicht eher vergleichbar mit, wenn man jetzt einen Motor hätte in einem Fahrrad. Also wenn das Fahrrad dann automatisch so ein paar Kilowatt quasi draufpacken würde, das könnte man sich
also
vorstellen.
Also Hardware oder was wird da gehackt? Gib mal so ein Beispiel für so ein Cheat.
Also Cheats bedeutet erstmal alles. Ich habe mich jetzt vor allem damit beschäftigt, wie quasi so technische Hardware-Cheats oder Software-Cheats aussehen. Da gibt es einige, eben weil das Spiel relativ löchrig ist. Das ist Counter-Strike ist ein sehr, sehr altes Videospiel. Die älteren...
Genau, zwei Teams und die schießen aufeinander und am Ende gewinnt einen. Also jetzt mal ganz grob.
Ja, ganz grob kann man das so sagen, genau.
Ja. Und ein Cheat wäre zum Beispiel, wenn man besser schießen kann, oder?
Viel besser schießen, direkt auf den Körper des Gegners, ohne dass man irgendwie die Maus groß bewegen muss und am besten noch durch alle Wände sehen, obwohl die quasi eigentlich visuell abblocken, was dahinter ist, logischerweise.
Und ist das was Spezifisches für Counter-Strike oder gibt es das auch in anderen E-Sports wie Dota oder Fortnite?
Es gibt in jedem Sport und in jedem Wettbewerb irgendwelche Leute, die betrügen wollen, also bei Videospielen genauso, gerade wenn man gegen andere spielt, wenn es irgendwie um Geld geht, das zieht natürlich solche Cheats an oder Cheater an. Und es gibt die auch bei Dota, es gibt die auch bei League of Legends. Da sieht es ein bisschen anders aus, weil das Spiel anders funktioniert so, aber im Grunde Schummelei ist irgendwie.
Überall ist das so? Also cheaten die Spieler eher in den unteren Ligen oder ist das wirklich auch etwas, was die oberen Ligen, also die richtigen Profis betrifft mit ihren Millionengewinnen?
Das war meine Ausgangsfrage bei der Recherche. Ich habe dann ein paar Fälle recherchiert, die transparent und öffentlich waren. Das waren vor allem vergangene Fälle, also die momentane Szene, muss man auch dazu sagen, sieht relativ sauber aus. Da gibt es immer mal wieder so Online-Qualifier, wo Leute gebannt werden, weil sie gecheatet haben.
Gebannt heißt, die dürfen dann nicht mehr spielen, weil sie
genau, weil sie überführt haben. Wurden, okay. weil man klar sehen konnte und auch die Anti-Cheat-Software nachweisen konnte, die hatten irgendwie was am Laufen so. Das ist aber mega schwer nachzuweisen. Deswegen haben diese Offline-Turniere auch Kontrollen, aber wie die genau aussehen, das ist eben nicht transparent. Und deswegen habe ich gesagt, okay, schauen wir das mal an.
Und da hast du angefangen zu schauen, wie bist du denn vorgegangen? Im Podcast heißt es, du recherchierst obsessiv und hast doch so Cheat, also Leute, die diese Cheats programmieren, versucht zu finden. Wie bist du vorgegangen?
Ja, obsessiv stimmt. Also man kann es einfach nicht leugnen.
Du spielst ja auch selber, hört man im Podcast.
Ja, jetzt gerade habe ich wenig gespielt, weil ich sehr viel zu tun hatte, aber im Grunde, genau, habe ich auch in der Jugend angefangen und wie findet man solche Leute halt übers Internet logischerweise? Also es gibt so Cheater-Foren, wo man nachlesen kann. Ich habe da immer fleißig mitgelesen, wollte jetzt auch nicht irgendwie eine dumme Frage stellen, will man ja nicht, weil man will sich ja auch quasi ein bisschen Vertrauen erarbeiten und diese Cheat-Coder sind halt auch ein interessantes Völkchen, um es mal vorsichtig zu sagen.
Also wieso? Was sind das für Leute?
Das sind halt Programmierer, das sind Coder, die wollen keine dummen Fragen beantworten, die wollen natürlich mit Leuten auf Augenhöhe sprechen, wenn sie überhaupt sprechen. Und deswegen war es natürlich auch eine große Arbeit, sich erstmal so ganz viel Wissen über Code, über Coding, über Karten, die sich verstecken vor anderen Anti-Cheat-Softwaren und so weiter, zu lernen, zu lesen, um dann auf sie zuzugehen, zu sagen, hey, ich würde gerne eine Doku machen über euch, hättet ihr Bock mitzumachen? Und dann bin ich da so reingerutscht.
Also sehr technisch höre ich daraus, sehr kleinteilig vielleicht auch, was
genau.
den Cheese angeht.
Das war auch so ein bisschen die Schwierigkeit dann bei der Doku, das so wieder runterzubrechen, damit es alle verstehen, weil nicht jeder will und muss das natürlich auch verstehen, was da genau abgeht ne, im Code. So, das ist ja sowieso schon ein sehr schwieriges Thema in ganz vielen Bereichen, aber um so die Grundzüge zu verstehen und damit ich auch mit den Leuten kommunizieren konnte, war das für mich natürlich wichtig, das auch so ein bisschen zu verstehen.
Wir können ja mal reinhören. Du hast einen Cheatcoder getroffen für den Podcast und der sagt über seine Motivation dann Folgendes mit verstellter Stimme hier.
Da ist viel Geld drin im Cheating-Bereich, sehr viel Geld. Ich kenne Millionäre, die damit Millionen gemacht haben. Ich gehöre nicht dazu. Also die wetten jetzt zum Beispiel auf sich und wissen, wenn du 3 Cheater im Team hast, die jederzeit anmachen können, dann können die sogar auf ganz genaue Matchpunkte fixen.
Matchpunkte fixen, also Spielemanipulation. Was ist das für ein Cheatcoder?
Das war ein Softwareprogrammierer, also der arbeitet eigentlich als Softwareprogrammierer und hat auch im Interview gesagt, dass er selber halt mit Cheaten angefangen hat und dann gemerkt hat, irgendwie die Cheats, die ich da nutze, die sind irgendwie nicht gut.
Ich kann es selber machen.
Ah, genau, ja.
Okay. Und in deiner Recherche bist du auch ganz schön gegen Widerstände, gegen Wände gerannt. Also das ist irgendwie sehr intransparent war, hast du erzählt. Und du hast auch eben schon so eine Anti-Cheat-Software erwähnt. Aber aus dem Podcast, aus den ersten 3 Episoden höre ich raus, dass der Spieleentwickler, der dahinter steht und auch die Veranstalter von diesen Turnieren nicht genug dagegen tun. Warum?
Nicht genug würde ich gar nicht sagen. Also der Erfolg gibt ihnen sozusagen gerade zumindest recht. Also es gibt ja im Moment nur Online-Qualifier, die unsicher sind. Also da passieren gerade die ganzen...
Also der Erfolg, wenn jemand so ein guter Spieler wird, dann wird er schon gut genug sein selber, oder?
Genau, also du hast das Turnier in Austin angesprochen. Auf solchen Turnieren gibt es keine Cheating-Vorfälle. Zumindest keine, die kommuniziert werden. So. Aber dass sie nicht kommuniziert werden, dass nicht gesagt wird, okay, wir machen die und die Checks und so weiter, ist natürlich so ein bisschen Teil dieses Katz-und-Maus-Spiels zwischen Cheatcodern und den Anti-Cheat-Entwicklern. Die wollen sich natürlich beide nicht so richtig in die Karten gucken lassen, weil natürlich es immer darum geht, wer schreibt gerade die bessere Software, wer versteckt sich besser und wer sucht besser. Und da ist natürlich auch ein bisschen verständlich, dass das jetzt nicht irgendwie ein Journalist transparent machen kann, wie da die Software aussieht, aber so ein bisschen transparent darum, wer da cheatet und welche Cheats da genutzt wurden und wie die Kontrollen aussehen und so weiter, das könnte man sich eigentlich schon wünschen, vor allem als Zuschauer, der ich ja auch bin, weil ich will ja auch einen sauberen Sport haben.
Wenn jetzt einfach jeder cheaten würde, dann würde einfach jemand noch härtere Cheats entwickeln und das ist keine Lösung und würde am Ende vielleicht den E-Sport zerstören, oder?
Ja, also solche, man nennt es in Counter-Strike Hacker versus Hacker, also HVH, also Turniere gibt es auch. Das findet aber fernab jeglicher Öffentlichkeit statt und so. Das ist dann eher so ein Ding zwischen den Cheatcodern unter sich. Ich interessiere mich natürlich für einen sauberen Sport. Und würde mir wünschen, dass es so sauber bleibt, wie nur irgendwie geht. Aber ich wünsche mir genauso eben eine Transparenz als Journalist, aber auch als Zuschauer einfach so. Wenn jemand gebannt wird, will ich das nicht irgendwo nachgucken müssen, sondern ich möchte eigentlich, dass das Turnier mir das sagt. Wir haben wieder jemanden dingfest gemacht, weil das ja auch Vertrauen schafft.
Und das fehlt und das ist ganz schön überraschend in einem E-Sport, ja, wo es wirklich um Millionen von Preisgeldern und Fans geht.
Ja, total. Also die Frage, die ich jetzt gestellt habe, haben bestimmt viele Leute, die irgendwie Counter-Strike oder irgendeinen anderen E-Sport verfolgen. Gerade bei CS ist natürlich eine Plage, wenn man jetzt ganz normal irgendwie als normaler Spieler, so wie ich, auf den Server geht, dann findet man immer irgendwelche Cheater und ist total nervig und viele hören deswegen auch auf zu spielen und es ist es ist ein vernachlässigtes Spiel einfach.
Mit Schumland zu spielen macht keinen Spaß. Nee. Also der Podcast Cheats. Wer zerstört Counter-Strike? Eine Podcast-Produktion vom NDR und vom SWR. Und es gibt auch noch eine Doku zu sehen dazu zum Thema. Die ist von Steuerung F auf YouTube. Können Sie sich die anschauen. Und den Podcast in mehreren Folgen. Die ersten 3 sind schon online. Und die nächsten Folgen kommen raus am Dienstag. Und ich danke dir herzlich, Yannick Hannebohn. Du hast den Podcast gemacht und moderierst den auch, dass du hier im Kompressor im Deutschlandfunk Kultur warst heute. Danke.
Danke für die Einladung.
Heute beginnt die Berliner Fashion Week und eng mit Fashion verbunden ist natürlich auch die Modefotografie. Der Berliner Modefotograf Rico Puhlmann zählte in den 70ern und 80er Jahren neben Helmut Newton und FC Gundlach zu den ganz Großen seiner Zunft. 20 Jahre arbeitete er zum Beispiel für Harper's Bazaar. Regelmäßig gestaltete er auch die Modebeilage der New York Times. Rico Puhlmanns Karriere begann auch in Berlin, hatte dort Modegrafik studiert. Dann zog es ihn nach New York. 1996 starb er bei einem Flugzeugabsturz und war dann in Vergessenheit geraten. Jetzt widmet die Berliner Kunstbibliothek Rico Puhlmann eine umfassende Retroperspektive im Kaisersaal des Museums für Fotografie und Simone Reber hat sie für uns besucht.
Eine Dame verlässt die Telefonzelle im eleganten Kostüm mit Hut und Handschuhen. Das Model ist Nico, die spätere Sängerin von Velvet Underground. Neben dem Schwarz-Weiß-Foto hängt die gleiche Szene noch einmal. Diesmal aber hat Rico Puhlmann ein anderes Kostüm in seine Fotografie hineingezeichnet.
In der Zeichnung ist es auch ein zweiteiliges Kostüm, aber es ist hochgeschlossen und offensichtlich eher für den Winter als womöglich das andere Kostüm für das Frühjahr gedacht. Und es zeigt einen anderen Hut,
sagt Britta Bommert. Die Leiterin der Sammlung Modebild an der Berliner Kunstbibliothek hat die umfangreiche Retrospektive mit Zeichnungen und Fotografien von Rico Puhlmann kuratiert. Puhlmann, Jahrgang 1934, wuchs im Berliner Stadtteil Friedenau auf. Seine Mutter hatte ein Feinkostgeschäft. Die Fotografie brachte er sich selbst bei. Das Zeichnen lernte er in den 50er Jahren bei seinem Studium der Modegrafik an der Berliner Hochschule der Bildenden Künste. Noch während des Studiums bekam er erste Aufträge für die Fachzeitschrift Textilreport. Die Mode war damals die drittstärkste Industrie in West-Berlin.
Wir haben sogenannte Modellsalons, Modellkonfektionen. Das sind Modehäuser, die haben Entwürfe gefertigt in ganz kleinen Auflagen mit ganz hochwertigen Materialien, mit aufwendiger Handarbeit. Und diese Mode war in den 50er, 60er Jahren durchaus konkurrenzfähig zu den Pariser Modehäusern. Man kann auch den zeitgenössischen Quellen entnehmen, dass durchaus von der deutschen Couture die Rede ist.
Als Kulisse für seine Models wählt Puhlmann Orte, die symbolisch die Grenzen der geteilten Stadt überwinden. Die Telefonzelle gehört dazu, das Hotel Hilton, aber auch die Gedächtniskirche.
Wir haben hier Gloria Friedrich in einem zweiteiligen Tweed-Kostüm von Uli Richter vor der Gedächtniskirche. Und das ist natürlich die Gedächtniskirche nach dem Zweiten Weltkrieg, das Synonym für Berlin schlechthin.
Alles ist in Bewegung in den Fotos von Rico Puhlmann. Vor der Berliner Kongresshalle mit ihrem elegant geschwungenen Dach rast ein Opel vorbei. Die Dame davor im Regenmantel mit Hut und Hündchen lehnt sich dynamisch nach vorn wie auf dem Sprung.
Das waren natürlich auch markante Symbole für das weltoffene West-Berlin, das internationale Gäste einlädt, zu Besuch hat, ob im Hotel oder in der Kongresshalle, die ja tatsächlich Kabinen für Simultanübersetzungen hatte.
Die Bilder vermitteln Aufbruchstimmung nach dem Untergang. Für kurze Zeit, 1961, schneidet die Mauer die Berliner Modebranche von ihren Zulieferbetrieben ab. Die Fotografien von Rico Puhlmann bewahren zwar ihre Nonchalance, er arbeitet, jetzt in Farbe, für Zeitschriften wie Constanze, Petra, Stern oder Vogue, fotografiert in Paris, Mexiko oder Marrakesch. Aber 1970 beschließt er, Berlin zu verlassen und nach New York zu ziehen. Kein leichter Schritt.
Tatsächlich war sein erster Auftrag, ist er gefragt worden, ob er ein Möbelstück fotografieren möchte. Und er dachte, nee, also jetzt ein Möbelstück fotografieren, das ist jetzt nicht das, weswegen ich nach New York gewechselt bin. Und ein Freund sagte, du mach das mal, die wollen dich testen.
Der Umzug nach New York wird zur Befreiung. Das spiegelt sich auch in den Bildern aus den 1970er Jahren. Die Models tanzen, turnen und turteln auf der Wiese oder am Strand. Puhlmann sorgt für gute Laune und Musik am Set. Die Gesichter von Naomi Campbell oder Cindy Crawford wirken gelöst. Supermodel Iman, die spätere Frau von David Bowie, strahlt vergnügt in die Kamera. Mit der Arbeit für das Männermagazin GQ, Gentleman Quarterly, entwickelt Rico Puhlmann auch ein neues, empfindsames Männerbild.
Wir haben Bilder von Männern, die eben verträumt in die Weite schauen. Wir haben eine neue Materialität, wir haben modische, legere Kleidung, wir haben weiche Stoffe, weiche Materialien. Also die Bilder, die haben fast etwas Romantisches.
Am Ausgang der Ausstellung liegt Rico Puhlmanns Entwurf für ein Fotobuch. Dieses Projekt bleibt unvollendet. Als er 1996 für einen Auftrag nach Rom fliegen soll, ist seine Maschine überbucht. Er wird gemeinsam mit seinem Assistenten auf ein anderes Flugzeug eingecheckt. Die Boeing 747 explodiert in der Luft. Alle Passagiere sterben. Sein Bruder Klaus Puhlmann hat das Archiv übernommen, aus dem nun diese beschwingte Ausstellung entstanden ist, und der dazugehörige Katalog. Gewürdigt wird ein Künstler, der sich mit großem Ernst der Mode gewidmet hat und mit viel Vergnügen der Fotografie.
Simone Reber über die Ausstellung über Rico Puhlmann. Die Fotos und die Illustrationen von Rico Puhlmann können Sie sich anschauen im Katalog der Ausstellung oder gleich direkt vor Ort im Berliner Museum für Fotografie. Die Ausstellung läuft noch bis Februar.